Hallo, hier ist Bibletunes mit einer Staffel zum Thema Gebet mitten im Alltag von Rainer Harter aus dem Gebetshaus Freiburg.
Wenn es so etwas wie das Modellgebet im Neuen Testament gibt, ist das mit Sicherheit das Vaterunser. So lautet auch mein Titel des vierten Teils, das Vaterunser. Wie es dazu kam, dass Jesus seine Jünger das Vaterunser lehrte, steht in Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus ging auf diese Bitte ein und sagte: Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matthäus 6, 9 bis 13. Viele von uns können das Vaterunser auswendig aufsagen, aber ich vermute, dass es oft ohne innere Beteiligung gebetet wird. Eben eher aus Gewohnheit. Man macht sich über die Worte keine Gedanken mehr, was schade ist. Denn wie alle anderen biblischen Gebete ist es, weil es so starke Anliegen enthält, ein besonders wertvolles Modell für uns. Zudem liegt keine Kraft in den Worten allein, wenn sie geistlos bleiben. Heute möchte ich mit dir das Vaterunser genauer anschauen. Wenn man es nämlich sozusagen in seine Einzelteile zerlegt und diese genauer betrachtet, kann man ganz schön viel zum Thema Gebet lernen. Allein der Anfang, Vater. Wie viel kann man dazu betend sagen, wenn man es nicht einfach nur zitiert? Gott, du bist mein Vater, du schaust auf mich als dein Kind, du sorgst für mich, beschützt mich, du erziehst mich, lehrst mich, schließt mich in deine Arme, wenn ich traurig bin oder mich selbst verletzt habe. Du vergibst mir, weil deine Vaterliebe größer ist, als meine Schuld es je sein könnte. Du bist der vollkommene Vater, den ich nie hatte. Du bist der heilige Vater, deine Motive mir gegenüber sind rein und deine Ziele mit meinem Leben sind gut. So zu beten, weckt Glauben, Zuversicht und Freude in deinem Herzen. Bevor wir eine kurze Expedition durch das Vaterunser machen, werfe ich einen kleinen Blick auf seinen Aufbau. Wer hinschaut, entdeckt dabei eine biblische Denkensweise und eine biblische Logik. Zuerst geht es um den Adressaten, dann folgen die sogenannten Du-Bitten und anschließend die Wir-Bitten und abschließend gibt es eine Verherrlichung und eine Bekräftigung des gesamten Gebets. Also, als erstes lehrt uns Jesus, zu wem wir beten. Damit macht er klar, dass es beim Beten um einen Akt der Beziehung geht. Wir wenden uns nicht an eine diffuse Macht, sondern wir sprechen mit unserem Vater. Das hat große Auswirkungen auf unser Gebet. Dann folgt die Adresse im Himmel. Du betest also zu deinem Vater, der am vollkommensten Ort wohnt. Er hat von dort den völligen Überblick, bei ihm ist alles gut. Niemand ist so mächtig wie er und doch ist er für dich als sein Kind immer erreichbar. Drittens folgt das erste Anliegen, bei dem es aber wie gesagt erst einmal nicht um dich oder uns geht. Geheiligt werde dein Name. Das erste Anliegen soll Gottes Ehre sein, wenn wir beten. Auch der vierte Punkt betrifft Gott und seine Absichten. Dein Reich komme. Alle Bitten finden ihre Erfüllung in diesem großen Anliegen. Denn wenn Gottes Reich kommt, hören immer mehr Leiden auf. Alles wird gut. Fünftens, dein Wille geschehe. Wie Jesus sagen wir damit, wir haben unsere Vorstellung, wie wir dies und das gelöst sehen würden, aber wir wollen deinen Willen erkennen und seine Umsetzung erbeten. Den Willen Gottes zu kennen, ist für unser Gebetsleben also wichtig. Vermutlich hast auch du schon Gebete gesprochen, die dir sinnvoll und hilfreich erschienen sind, die aber nicht dem Willen Gottes entsprochen haben und deshalb auch keine Erhörung fanden. An sechster Stelle steht die Bitte, Gottes Wille möge so vollkommen auf der Erde umgesetzt werden wie im Himmel. Wenn man sich das vor Augen führt, dann wird klar, wir beten oft um eine kleine Verbesserung der Umstände und sind damit zufrieden. Oft fehlt uns der Glaubensmut zu beten, dass sich die Dinge hier auf der Erde der Vollkommenheit des Himmels anpassen sollen. Diese Aussage ist also Herausforderung und Hilfe zugleich, denn sie ruft dich auf, dich zu fragen, wie sieht denn der Himmel aus? Was ist denn Gottes Wille? Und was soll bereits jetzt schon so sein, wie es im Himmel ist? Siebtens geht es erst um dich. Alles vorher war eine bedeutende Einführung. Du hast betend klargemacht, dass Gott geehrt gehört, dass sein Wille zählt und dass sein Reich das Wichtigste für dich ist. Wenn du jetzt anfängst, für Anliegen zu beten, dann ist dein Glaube schon gestärkt und du hast vor Augen, zu wem du da sprichst. Du betest nicht mehr vor dich hin, du sprichst Gott direkt an. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Bitte ist Fürbitte und Feststellung zugleich. Gott ist dein Versorger und gibt dir, was du brauchst. Das Bild vom Brot zeigt auch, wir beten für das Grundlegende. Es steht hier nichts von Kaviar und Gold. In Sprüche 30, 8 bis 9 wird diese Ausrichtung bestätigt. Dort heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Achtens folgt die Bitte um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld. Diese Bitte fällt nicht jedem leicht. Sie erinnert uns daran, dass niemand von uns ohne Schuld ist und dass wir Vergebung brauchen und bei unserem Vater finden können. Sie bedeutet nicht, dass Gott ständig deine Sünden vor Augen hat, sondern ist eine Einladung an dich, allezeit Vergebung in Anspruch nehmen zu dürfen. Neuntens wirst du aufgerufen, denjenigen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind. Und es wird ein klarer Zusammenhang zwischen deiner Bereitschaft zu vergeben und dem Empfang von Vergebung hergestellt, wie auch wir unseren Schuldigern, heißt es hier. An dieser Stelle will ich kurz bemerken, dass beispielsweise ein Mensch, der traumatische Verletzungen erlebt hat, vielleicht etwas länger braucht, um wirklich vergeben zu können. Trotzdem wird ihm sicher seine eigene Schuld vergeben. Auch da ist das Vaterunser in sich schlüssig, denn die Tatsache, dass wir zu unserem Vater beten, impliziert auch Barmherzigkeit Gottes. Es ist Gottes Absicht, dass du lernst, so zu vergeben, wie er vergibt. Manchmal willst du vielleicht auch aus anderen Gründen nicht vergeben. Vielleicht spielen ja Neid, Missgunst oder Ärger eine Rolle. Das solltest du erkennen und dann vergeben, auch wenn es dich etwas kostet. Zehntens, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieser Hinweis kann verwirrend sein. Warum denn beten, dass Gott mich nicht in Versuchung führt? Würde er das denn tun? Nun, zum modernen Gottesbild gehört die Vorstellung, dass Gott uns in Prüfungen führt, nicht mehr so selbstverständlich dazu wie in biblischen Tagen. In Hebräer 5, Vers 8 steht ja sogar, dass Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und in Matthäus 4 kannst du lesen, dass Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt wurde, um von dem Teufel versucht zu werden. Wichtig ist zu verstehen, dass der Teufel uns versucht, um uns zu Fall zu bringen. Gott führt uns in Prüfungen hinein und hindurch, damit unser Glaube gefestigt wird und wir gestärkt aus ihnen hervorgehen. Elftens, erlöse uns von dem Bösen. Da kann jeder leicht übereinstimmen. Oh ja, rette uns vor allem Übel, Gott. Wie gesagt, will der Teufel Prüfungssituationen in Anlässe zur Sünde verdrehen. Deswegen beten wir auch im Kontext von Versuchung, erlöse uns vom Bösen. Zwölftens folgt ein feierliches Rühmen Gottes und eine abschließende Zustimmung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vaterunser ist das Modellgebet des Neuen Testaments. Es hilft dir zu verstehen, wie ein Gebet aufgebaut sein sollte und welche Glaubensüberzeugungen wir haben dürfen. Es ist Gebet und Theologie zugleich. Es lädt zum Nachsinnen ein und man kann es auch als Kurzformel unseres Glaubens verstehen. Ich möchte dich ermutigen, das Vaterunser zu beten, zu umbeten, zu meditieren, in der Stille darüber nachzudenken und es sogar zu singen. Eine Tradition, die beispielsweise in der syrisch-orthodoxen Kirche existiert. Ich wünsche mir für dich, dass du die Schönheit des Gebets entdeckst und zu einem Beter dieser Zeit wirst.